¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo mal wieder, liebe Hörerinnen und Hörer zum Onda-Info 104. Der Sommer naht und unser einer blickt grausam heißen Zeiten in der stickigen Sprechkabine entgegen. Aber unser Leid tragen wir Radioten gefasst und voller Vorfreude auf ein anschließendes eisgekühltes Feierabendbier. Ein sehr spannendes Thema, aber darum geht es im Onda-Info heute mal nicht. Stattdessen werdet ihr einen Beitrag zu den Protesten gegen das Freihandelsabkommen in Guatemala hören und wie damit umgegangen wurde. Leider hat die Übermittlung der tonnenschweren und mordsmäßig spannenden Interviewmaterialien unseres Korrespondenten vor Ort nicht so recht funktioniert und wir mussten eine abgespeckte Version improvisieren. Abgesehen davon und von unzähligen Computerabstürzen ist aber alles gut gelaufen. Wie immer bei Onda. Da ist zum Beispiel das Hörerlebnis zu Politik und Machtintrigen in der mexikanischen Hauptstadt zu erwähnen. Das Schlusslicht bildet einen Beitrag rund um alternatives Radio in Lateinamerika. Bei dieser Gelegenheit lasst euch gesagt sein, dass das Radionetzwerk ALEA, um das es dabei mehr oder weniger geht, unsere wohl engste Partnerin in Lateinamerika ist. Also spitzt die Ohren. Zuerst jedoch gibt's Kurznachrichten.
Y al final del día que entierren a sus muertos.
Kolumbien. Militärs werden in Friedensgemeinden eindringen. Die kolumbianische Regierung hat den Einmarsch von Streitkräften und Polizei in 8 Friedensgemeinden angeordnet, die ihr Territorium zur neutralen Zone im Konflikt erklärt hatten. Der Befehl wurde erteilt, nachdem die Bewohner der Gemeinden Angehörige der Streitkräfte beschuldigt hatten, für ein Massaker an 8 Bauern verantwortlich zu sein. Das Massaker war am 21. Februar dieses Jahres in der Friedensgemeinde San José de Apartado im Departement Antioquia im Nordwesten des Landes verübt worden. Bei dem Massaker wurden 8 Menschen mit Macheten und durch Schüsse ermordet. Zu den Opfern gehörten der Sprecher der Gemeinde Luis Guerra, seine Ehefrau und 2 seiner Kinder. San José de Apartado ist eine der 8 Friedensgemeinden, die in verschiedenen Gebieten Kolumbiens im Jahre 1997 gegründet wurden. Damals einigten sich diese Gemeinden darauf, sich im Konflikt als neutral zu erklären. Sie erhielten Unterstützung von internationalen Organisationen wie dem Interamerikanischen Gerichtshof mit Sitz in San José, Costa Rica. Die Bewohner von San José de Apartado haben sich geweigert, vor der Staatsanwaltschaft zu dem Massaker vom 21. Februar auszusagen. Sie werden einzig vor dem Interamerikanischen Gerichtshof als Zeugen auftreten.
Brasilien. Massaker in Rio. Am 31. März wurden in Rio de Janeiro 30 Menschen, darunter 3 Kinder, erschossen. Die maskierten Täter eröffneten scheinbar wahllos aus einem Pickup das Feuer auf Bewohner mehrerer Armenviertel im Norden Rios. Augenzeugen konnten einige der Täter als Polizisten identifizieren. Das Justizministerium bestätigte, dass 4 Angehörige der Militärpolizei sowie 7 weitere mutmaßliche Täter verhaftet worden sind. Die Tat wird als Racheaktion und Stärkebeweis der Todesschwadronen gesehen, die sich oft aus Polizisten rekrutieren und von Geschäftsleuten oder Drogenhändlern angeheuert werden. Nur wenige Tage vor dem Massaker waren 8 Mitglieder der Militärpolizei unter dem Verdacht inhaftiert worden, Todesschwadronen anzugehören. Die berüchtigten Todesschwadronen entstanden in Brasilien in den 60er Jahren unter der damaligen Diktatur. Im Auftrag von Geschäftsleuten exekutierten Polizisten in ihrer Freizeit Ladendiebe, andere Kriminelle und Straßenkinder. Beim letzten Massaker dieses Ausmaßes wurden 1993 in Rio de Janeiro 21 Menschen getötet. Seither hatten Bewohner und Menschenrechtsorganisationen gehofft, die Verbrechen würden ein Ende haben. In Rio de Janeiro kommen pro Jahr im Durchschnitt 50 von 10.000 Bewohnern gewaltsam zu Tode. In einigen Armenvierteln ist die Mordrate sogar noch höher.
Nicaragua. Schwere Vorwürfe gegen neuen US-Geheimdienstchef. Nicaraguanische Beobachter haben den US-amerikanischen Präsidenten George W. Bush für die Ernennung von John Negroponte zum obersten Chef der US-amerikanischen Geheimdienste scharf kritisiert. Diese Entscheidung würde den Kalten Krieg wiederholen, hieß es. Der 65-jährige Negroponte war von 1981 bis 85 Botschafter der Vereinigten Staaten in Honduras. In dieser Zeit spielte er vermutlich eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Sandinisten durch die von den USA unterstützten Contras während des Bürgerkriegs in Nicaragua. Nach Angaben des Rats für hemisphärische Angelegenheiten, COHA, weisen die Zeugenaussagen und Erklärungen honduranischer Überlebender auf die Beteiligung Negropontes bei der Autorisierung, dem Schutz oder der Verheimlichung von Todesschwadronen hin.
Es wurden Millionen Dollar Bestechungsgelder an honduranische Funktionäre gezahlt, damit diese den von den USA unterstützten Contras den Freiraum ließen, um Angriffe gegen die Sandinisten auszuführen.
Fügte der Rat hinzu. Negroponte hat immer geleugnet, von der Aktivität von Todesschwadronen während seiner Amtszeit gewusst zu haben. Tomás Borge, einziger überlebender Gründer der FSLN und ehemaliger Außenminister, stellte klar, dass Negroponte der perfekte Politiker sei, um die US-amerikanische Politik der globalen Dominanz, internationalen Repression, ausländischen Besetzung und Destabilisierung auszuführen.
In Guatemala gehen die Proteste gegen das Freihandelsabkommen TLC zwischen Zentralamerika und den USA weiter. Wie schon vor 3 Wochen organisierten Gewerkschaften, Kleinbauern, Indigenas und Staatsangestellte Demonstrationen und Straßenblockaden in verschiedenen Landesteilen, die am Freitag in einem Protestmarsch in Guatemala-Stadt gipfelten. Die Proteste der vergangenen Woche richteten sich auch gegen die brutale Reaktion von Polizei und Armee, bei der ein Mensch starb und 15 weitere zum Teil schwer verletzt wurden.
Das Freihandelsabkommen bedeutet für uns in Guatemala keinen Vorteil, denn dann kommen alle möglichen Produkte aus den USA hierher und für unsere eigenen Produkte finden sich keine Abnehmer mehr. Außerdem sind es transgene Produkte und keine natürlichen, wie die von hier. Auch deshalb sind wir gegen das Abkommen. Und mit den Verträgen mit anderen Ländern zum Bau von neuen großen Straßen gehen die Privatisierung des Bildungs- und Gesundheitswesens einher. Und auch die übrigen Rohstoffe werden dann privatisiert. Damit sind wir nicht einverstanden.
Erklärt Domingo López, Repräsentant der Bauernvereinigung Comité de Unidad Campesina de Guatemala. Gewerkschaften und Kleinbauernverbände prognostizieren einen massiven Verlust von Arbeitsplätzen. Allein in der traditionellen Landwirtschaft würden bis zu 100.000 Existenzen vernichtet. Auch kleine und mittelständische Unternehmen könnten an der Konkurrenz des übermächtigen Handelspartners zerbrechen, warnt der Vize-Generalsekretär des Gewerkschaftsdachverbandes CGTG, Rigoberto Dueñas Morales. Seiner Einschätzung nach zählt die Regierung Oscar Berger auf den traditionellen Unternehmersektor des Landes, vor allem auf den Großgrundbesitzer und den Industriesektor. Dies seien genau die Bereiche, die am TLC verdienen werden. Morales weist darauf hin, dass der Vize-Wirtschaftsminister während der Verhandlungen zum TLC zurückgetreten ist. Auch er sei ein mittelständischer Unternehmer und befürchtete fatale Auswirkungen auf seinen Bereich. Die sozialen Bewegungen Guatemalas werfen Präsident Berger eine Abkehr vom Geist des zwischen einem Guerilla-Bündnis und der Regierung 1996 abgeschlossenen Friedensabkommens auf breiter Front vor. Der Einsatz der Armee zu Zwecken außerhalb der Landesverteidigung, der dem Abkommen widerspricht, sei ein Beispiel. Das hat sogar Amnesty International moniert. Die Weigerung Bergers, zentrale Weichenstellungen im Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen zu entscheiden oder eine Volksabstimmung nach Artikel 171 der Verfassung abzuhalten, ein weiteres. Der Unmut der Bevölkerung wächst und die sozialen Aktivisten fühlen sich von der Politik betrogen und ausgeschlossen.
Das Freihandelsabkommen wurde hinter verschlossenen Türen ausgehandelt, hinter dem Rücken der Bevölkerung, für die die Vorgänge kaum oder gar nicht transparent waren.
Der Menschenrechtler Eddie Armas ist verärgert, aber kaum überrascht. Denn dabei handle es sich lediglich um die konsequente Fortführung einer menschenfeindlichen Politik, wie sie Guatemala kaum anders kennt.
Schon im vergangenen Jahr wurden die Sitze einiger Menschenrechts- und Gewerkschaftsorganisationen durchsucht. Dies geschah mit dem Ziel, ein Klima der Angst in Anknüpfung an die Repressionspolitik der 80er Jahre zu schaffen. Das Jahr 2005 begann ebenfalls mit einer Reihe von Durchsuchungen der Sitze von Menschenrechts- und Bauernorganisationen, um die verfassungsmäßig garantierten Rechte auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit anzugreifen.
navegando por un mar de hojas muertas separados como tres tormentas, soñando con los ojos abiertos, condenados a entenderse sin remedio. Tres almas gemelas gobernadas por el aire, viento de una lucha donde no manda nadie. El diablo con tres cabezas ataca, llegando de frente donde nadie nunca alcanza.
Viele Vertreter sozialer Organisationen und Gewerkschaften monieren, dass sich die Regierung vor der Ratifizierung des Freihandelsabkommens taubstellte. Die plötzliche Bereitschaft zum Dialog, jetzt wo der Vertrag bereits beschlossene Sache ist, erwecke mehr als nur den Anschein einer Farce. Jedoch sind auf diese Weise offensichtlich die Probleme des Landes nicht zu lösen. Denn zu tun gäbe es mehr als genug. Guatemala strotzt nur so vor Problemen. Zwar wurden dort, wo sich große Fincas befinden, in Straßen, Stromversorgung und Krankenhäuser investiert, aber vor allem dort, wo die ländliche Bevölkerung und die Indigenas leben, fehlt es immer noch an öffentlichen Dienstleistungen, Schulen, Gesundheitsversorgung und Wohnungen. Die Vertreter verschiedener sozialer Organisationen fordern endlich eine ehrliche und gerechte Politik ein, eine Politik für die ganze Bevölkerung des Landes. Ganz oben auf ihrer Agenda steht die Umsetzung des Friedensabkommens. Dieses sieht die Beteiligung aller gesellschaftlicher Gruppen an der Zukunftsplanung Guatemalas vor. Jedoch ist das Friedensabkommen durch das Freihandelsabkommen ins Hintertreffen geraten. Nun fürchtet die Bevölkerungsmehrheit um ihre Existenzgrundlage. Durch die Investitionen aus der Vergangenheit verbesserte die Regierung vor allem die Infrastruktur der reichen Bevölkerungsminderheit, so der Kleinbauernsprecher Daniel Pascual. Pascual wolle sich dabei nicht gegen den sogenannten Fortschritt stellen. Aber damit habe der Freihandelsvertrag seiner Meinung nach ohnehin nicht viel zu tun. Außer wenn mit Fortschritt nur die Reichen, die vornehmlich weiße und mestizische Oligarchie gemeint sei. Wenn es um die arme Bevölkerungsmehrheit geht, dann solle eine andere Politik auf der Tagesordnung stehen. Auf dem Land, wo die Nachfahren der Maya 86% der Bevölkerung ausmachen, bedeutet die Konkurrenz durch hochsubventionierten, genmanipulierten Mais aus den USA jedoch nicht nur das wirtschaftliche Aus der Kleinbauern, erklärt Pascual, der auch Indigena-Organisationen vertritt.
Das Freihandelsabkommen wird nicht nur massiv kleinbäuerliche Existenzen vernichten, es wird auch einen immensen Schaden an der Maya-Kultur anrichten. Denn die Kosmovision der Maya basiert ja auf dem Mais.
Wenn also die Subsistenzwirtschaft der Kleinbauern und Indigenas den Billigimporten aus den USA zum Opfer fällt, dann wird das, so Pascual, drastische Konsequenzen haben.
Wir glauben also, dass das Freihandelsabkommen ein Anschlag auf das wirtschaftliche, kulturelle und soziale Leben Guatemalas ist.
Juntos unidos por un mismo sueño, dando rienda suelta al demonio que llevamos dentro. Esperando tanto tiempo y no hacemos más que nadar en palabras, pero sabemos la distancia que alcanzan. Pisamos la tierra, no queremos ir despacio, nos mueve la vida el mismo diablo.
Steht Mexikos beliebtester Politiker vor dem Aus? Am 7. April hat das mexikanische Bundesparlament die Immunität von Andrés Manuel López Obrador aufgehoben. Der Grund? Der Bürgermeister von Mexiko-Stadt hat vor 4 Jahren einen Zufahrtsweg weiterbauen lassen, obwohl ein Verwaltungsgericht dies untersagt hat. Eine Bagatelle, meint der Politiker der gemäßigt linken Partei der Demokratischen Revolution, PRD. López Obrador vermutet einen Komplott des mexikanischen Establishments gegen ihn. Schließlich hat der PRD-Mann die besten Chancen, im kommenden Jahr zum Präsidenten gewählt zu werden, wenn ihm das Verfahren nicht seine Zukunftspläne durchkreuzt.
Andrés Manuel López Obrador hat recht behalten. Ich bin nicht allein, hatte der bisherige Bürgermeister von Mexiko-Stadt immer wieder betont. Und in der Tat folgten ihm am vergangenen Donnerstag rund 350.000 Menschen. Schon am frühen Morgen trafen sie auf dem Zócalo, dem zentralen Platz im Zentrum der Megametropole, ein. Ein Meer von gelben Fahnen der gemäßigt linken Partei der Demokratischen Revolution PRD begrüßte den Bürgermeister. Transparente forderten Nein zur Aufhebung der Immunität.
Estamos en apoyo al jefe de gobierno.
Porque no estamos a favor del desafuero.
Es una forma de manifestar nuestra inconformidad y nuestro apoyo a Andrés Manuel López Obrador, que vean que no nos vamos a dejar y que lo vamos a apoyar.
Wir wollen López Obrador helfen, sagt ein junger Student, und eine Frau erklärt, wir sind gegen die Aufhebung der Immunität. Was sie mit ihm machen, ist völlig ungerecht. Den ganzen Tag über blieben die Demonstranten im historischen Zentrum der Megametropole. López Obrador hingegen begab sich nach seiner Rede ins Bundesparlament. Denn dort entschieden die Kongressabgeordneten darüber, ob dem Bürgermeister die Immunität entzogen wird. Der Grund? Vor knapp 4 Jahren ließ der PRD-Politiker einen Zufahrtsweg zu einer Privatklinik weiterbauen, obwohl ein Verwaltungsgericht den Stopp des Baus verfügt hatte. Die Abstimmung fiel eindeutig aus. 360 Parlamentarier sagten Ja zur Immunitätsaufhebung, nur 127 sprachen sich dagegen aus. Die Mehrheit der konservativ-liberalen Partei der Nationalen Aktion PAN und der Partei der Institutionellen Revolution PRI hatten sich durchgesetzt. Noch am selben Tag musste der Bürgermeister sein Amt abgeben. Nun sind auch seine Zukunftspläne in Gefahr. López Obrador gilt als aussichtsreichster Kandidat für die Präsidentschaftswahlen im Juli 2006. Sollte das Verfahren andauern oder er verurteilt werden, kann er nicht für das oberste Staatsamt antreten. Der Politiker hatte mit einem solchen Ausgang der Abstimmung gerechnet. Das ganze Land wisse es, erklärte er seinen Anhängern. Diese Immunitätsaufhebung ist keine juristische, sondern eine politische Entscheidung. Sie werden gegen mich stimmen. Für López Obrador ist klar, dass sich hinter dem Verfahren ein Komplott des Establishments verbirgt. Schließlich hatte er sich als Hauptstadtbürgermeister große Sympathien erworben. Projekte wie die Einführung einer Mindestrente für alle Alten sowie Bildungs- und andere Sozialprogramme in den Armenvierteln haben dem Politiker den Ruf des mexikanischen Lula eingebracht. Lehrerin Maria Morales Gutierrez.
Pues principalmente ayudó a los adultos mayores, algo que no se había visto jamás.
Vor allem hat er alten Menschen geholfen, denen, die schon am Ende waren. Aber er hat auch viel bauen lassen und sich um alleinerziehende Mütter und Behinderte gekümmert. Das alles hat es vorher noch nie gegeben. Ja, er hat viel Optimismus in der Stadt vermittelt.
Folglich kann López Obrador auf großen Rückhalt bauen. Stadtteilorganisationen, Gewerkschaften und linke Intellektuelle machen für den PRD-Politiker mobil. 4/5 der Hauptstadtbewohner stehen hinter ihm. Rund 35% aller Mexikaner würden derzeit einem Präsidentschaftskandidaten López Obrador ihre Stimme geben. Die Konkurrenten von der PAN und der PRI kämen dagegen jeweils auf 25%. Deshalb hätten Mexikos Präsident Vicente Fox, PRI-Frontmann Roberto Madrazo und einflussreiche Unternehmer gezielt gegen ihn konspiriert, meint López Obrador. Fox hingegen weist solche Vorwürfe von sich und verweist auf die Macht des Gesetzes. Auch die PRI spricht von unumgänglichen juristischen Schritten. Doch daran glauben in Mexiko die wenigsten. In anderen Fällen hätten solche Bagatellen nicht einmal das Interesse einer Staatsanwaltschaft hervorgerufen. Erinnerungen werden wach an die Zeit, als die über 70 Jahre regierende Staatspartei PRI mit allen Mitteln ihre Macht verteidigte. Etwa an den Wahlbetrug, mit dem die PRI 1988 ihre Präsidentschaft an die Macht hiefte. Als im Jahr 2000 mit Präsident Fox endlich eine andere Partei an die Macht kam, habe man auf Veränderungen gehofft, erklärt der politische Analytiker Armando Bartra. Doch mit der Parlamentsentscheidung habe sich die Regierung für die Vergangenheit entschieden.
El desafuero del observador es evidentemente una regresión política para el país.
Der Immunitätsentzug von López Obrador ist ganz klar ein politischer Rückschritt für das Land. Der Entscheidung liegt eine Vereinbarung des alten Regimes zugrunde, das heute sowohl von der PRI, die früher regierte, als auch von der PAN, die jetzt regiert, repräsentiert wird. Wir wussten, dass es keinen Wechsel des ökonomischen Modells gibt. Nun wissen wir, dass es auch keinen politischen Wechsel gibt. Wir dachten, dass wir unter demokratischeren Verhältnissen leben und die Einbeziehung der Bevölkerung in politische Entscheidungen eine größere Rolle spielt. Ja, vielleicht ist die Zahl der Personen, die verfolgt oder gefangen genommen werden, im Vergleich zu einigen Regierungsperioden der PRI etwas zurückgegangen. Doch in der Substanz ist die Regierung autoritär geblieben und respektiert den Willen seiner Bürger nicht.
Für die Zukunft zeichnet Bartra kein sehr optimistisches Bild Mexikos.
Das bedeutet, dass auch bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2006 ein Kandidat des alten Regimes gewinnen wird. Es war absehbar, dass López Obrador gewonnen hätte, aber das lassen sie offensichtlich einfach nicht zu.
López Obrador gibt sich dennoch kampfesmutig. Wenn es sein muss, werde er auch aus dem Gefängnis heraus für die Präsidentschaft kämpfen, erklärte er. Die Befürchtung ist nicht aus der Luft gegriffen. Theoretisch droht ihm sogar eine Gefängnisstrafe. In den nächsten Tagen muss ein Gericht über den Fall entscheiden. Der geschasste Bürgermeister nutzt die Zeit für Werbung in eigener Sache. Seine täglichen frühmorgendlichen Pressekonferenzen hält er nun in einem Park nahe seinem Haus ab.
Aller, la comunicación radiofónica en la nueva época que vivimos. Die Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, kurz ALER, ist eines der größten nicht kommerziell ausgerichteten Radionetzwerke Lateinamerikas. Ende März trafen sich die Delegierten von über 20 ALER-Sendern, um über die Zukunft des freien Radios in Lateinamerika zu diskutieren. In einem dreitägigen Seminar mit dem Titel »Die Radiokommunikation in der neuen Epoche, in der wir leben«, wurde insbesondere dem Thema Kultur große Bedeutung beigemessen. Der Vorsitzende von ALER, Luis Dávila, erklärt das folgendermaßen.
Kommunikation, Desarrollo y Cultura, eso es, y sobre todo tratar el tema de la comunicación dentro de la cultura, ALER ha descuidado.
Wichtig sind die Bereiche Kommunikation, Entwicklung und Kultur. Und vor allem geht es um die Kommunikation innerhalb der Kultur. ALER, und damit meine ich die Gesamtheit der ALER-Radios in Lateinamerika, hat die Kultur vernachlässigt. Und das hat in letzter Zeit dazu geführt, dass wir diese Vernachlässigung stark reflektiert haben und dass das Thema Kultur wieder aufgegriffen und zum zentralen Thema gemacht wird.
Hace 20 años tenía una propuesta estética que era revolucionaria y que realmente marcó una.
Was das angeht, so hatten wir vor 20 Jahren ein revolutionäres Konzept von Ästhetik, das sich von dem Programm der kommerziellen Radios stark unterschieden hat. Ich glaube, dass wir die kulturelle Vielfalt, die wir vor 20 Jahren hatten, leider verloren haben, anstatt sie zu vertiefen. Und nun müssen wir damit beginnen, sie wiederherzustellen. Hinsichtlich der Kultur müssen wir darüber nachdenken, wie wir unsere Nachrichten und Programme gestalten, in ganz Lateinamerika und in ALER Satellitei.
Este mismo informativo, todos los informativos que se hacen en América Latina, pero no solo los informativos, sino el resto de los programas de todo tipo que se hacen en nuestras radios y en ALER Satellitei.
Auch für Ana María Rodríguez, Koordinatorin von ARCA, der Vereinigung katholischer Radios in Kolumbien, spielt Kultur eine wichtige Rolle. Für sie sind die Begriffe Multikulti und grenzübergreifende Zusammenarbeit eng miteinander verknüpft. Und sie bewertet beides als Möglichkeit, aus der langjährigen Identitätskrise der unkommerziellen Radiowelt Lateinamerikas auszubrechen.
Über viele Jahre befanden wir uns in einer Identitätskrise. Ich denke, dass wir diese Krise unseres Medienprojekts überwinden können, wenn wir uns verstärkt an das Ausland, mehr an die Menschen dort richten. Ich glaube, das sind Entscheidungen, die wir als Radio, als Koordinatoren treffen müssen. Das sind politische und kulturelle Optionen. Wir möchten die Aufmerksamkeit auf Multikulturalität, auf unsere Institutionen und Bündnisse und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen richten. Und ich glaube, dass diese Fragen unsere Realität in den kommenden Jahren entscheidend verändern werden.
La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, presenta una selección de noticias internacionales desde diferentes puntos de nuestra patria grande. Ya está al aire.
Jedoch ist ALER mehr als lediglich ein Radionetzwerk. Es bietet die Grundlage einer breiten politischen Koordinierung verschiedenster Gruppen und Organisationen und arbeitet mit der Perspektive eines Bündnisses der lateinamerikanischen Länder, wie Deto Centurion vom ALER-Radio Fe y Alegría aus Paraguay erklärt.
Im lateinamerikanischen Kontext sind wir weiterhin auf der Suche nach einem lateinamerikanischen Bündnis. Deshalb möchten wir die enge Zusammenarbeit, die uns durch ALER ermöglicht wird, fortführen und vertiefen.
ALER versteht sich als Bündnis von Radios, die sich neben der politischen und kulturellen Partizipation der Bevölkerung in erster Linie Bildungsarbeit auf die Fahnen geschrieben haben. Selbstorganisierte Bildung von unten und für alle. Während in Europa der Trend immer mehr gegen das Radio arbeitet, spielt selbiges in Lateinamerika gerade in ländlichen Gebieten eine herausragende Rolle. Vielfach liefern die Programme des Radios die einzige Bildung, die die Menschen auf dem Land erfahren. Oftmals lernen sie nur so das Lesen und Schreiben. Der brasilianische Radioaktivist César ist begeistert davon, wie die freien Radios sich in Brasilien ausbreiten.
No Brasil existen grandes, belas experiências de educação radiofônica.
In Brasilien haben wir bereits zahlreiche gute Erfahrungen im Radio- und Bildungsbereich gemacht. Besonders wichtig sind uns Kinder und Frauen. Und jetzt gibt es ein Projekt, das sich darum bemüht, in jeder Stadt und jeder Gemeinde freie und partizipative Radiosender einzurichten. Wir treffen uns, um darauf hinzuarbeiten. Es gibt Vorschläge von der Regierung und der Zivilgesellschaft, Freiräume zu schaffen, die allen Gemeinden ermöglichen, sich im Radio zu äußern und auf diesem Weg an der Welt teilnehmen zu können.
Mas também de toda a sociedade civil, de criar espaços onde todas as comunidades tenham o seu lugar de comunicação, possam, através do rádio, participar do mundo.
Teilzunehmen an der Welt, von einem Buschradio im Amazonas aus, ein skurriler Gedanke. Doch genau darin liegt wohl für viele die Herausforderung und der Reiz. Es geht darum, aus der Vielfalt der kleinen, unabhängigen, für sich und miteinander herumwuselnden Initiativen die Kraft zu schöpfen, die eine Bewegung letztendlich ausmacht. Wenn es nach David Gutierrez aus dem Vorstand der Medienabteilung von CELAM, dem lateinamerikanischen Bischofsrat, ginge, dann wird sich so vielleicht die Welt verändern. Gutierrez jedenfalls ist optimistisch aus dem Aller-Seminar hervorgegangen.
Ich denke, am wichtigsten ist es, dass wir hier gelernt haben, wie viel Kraft von den kleinen Leuten, von allem Kleinen ausgeht. Und dass genau das der wichtigste und größte Beitrag für die Bewusstseinsbildung von uns allen auf dieser Versammlung gewesen ist. Denn wir haben erfahren, dass wir genug Kraft haben, um uns mit dieser Welt zu konfrontieren und sie so neu orientieren zu können.
Die Luft brennt. Solidarität mit der York 59. Es ist auch euer Haus. Seit 15 Jahren ist es das Ziel unseres Hausprojekts, der York 59, selbstbestimmt und alltagswiderständig zu leben. Mit 60 Leuten, darunter 10 Kindern. So oft wie möglich idealistisch, hierarchiefrei, kreativ-kämpferisch, herrschende Konzepte radikal hinterfragen, kapitalistische Zwänge minimieren. Hierbei nicht moralisch und exklusiv zu werden, versuchen wir auch. Viele politische Projekte haben bei uns ihre Büros, zum Beispiel die antirassistische Initiative oder das Radioprojekt ONDA. Unsere Veranstaltungsetage ist Raum für politische und kulturelle Aktivitäten jenseits des Mainstreams. Jeden ersten und dritten Montag im Monat gibt es Fokü, Cocktails und Gimmicks in der Druschbar. Für alle.
Wir brauchen keinen starken Mann, denn wir sind selber stark genug. Wir wissen selber, was zu tun ist. Unser Kopf ist groß genug.
Mehr Infos unter www.york59.net. Solidarität mit der York 59. York 59 bleibt.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.